2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Infos mega hot. Und händelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, Mittwoch, 28. August. Wir haben die Millanton-Sendung Nummer 66 und wir sitzen wieder im gefühlt 140 Grad warmen Konferenzraum der Fanräume. Wir, das sind hier heute 4 Personen plus eine virtuell, dazu dann gleich im Detail mehr. Und beginnen bei der Vorstellungsrunde möchte ich gerne mir gegenüber bei Debbie.
Hallo, ja, ich freue mich. Ich habe eben noch gearbeitet, habe eben noch mal Powernapping gemacht, bin jetzt fit wie ein Turnschuh. Juhu.
Bereit für 8 Stunden Sendung, das freut genau. mich sehr.
Ein Glück.
Schräg gegenüber Sebastian.
Moin, ich bin gerade ein bisschen neidisch auf das Powernap.
Ja.
Ich komme direkt aus dem Büro, ohne Klimaanlage, was bei dem Wetter ja auch naja ist, aber immerhin mit eigenem Ventilator und freue mich auf die Sendung.
Und dann haben wir 2 Gäste, einen Gast hier im Raum und einen zugeschaltet per FaceTime. Ich wollte gerade Skype sagen, aber stimmt gar nicht. Ich fange mal hier im Raum an, mir schräg gegenüber Sandra.
Ja, hallo zusammen und ja, bei mir ist die Hitze auch irgendwie angekommen und ich komme auch direkt von der Arbeit, hatte kein Powernapping.
Sandra ist Mitglied im Fanclub Sprecherrat und demselben Gremium angehören tut Till. Und Till, wie gesagt, per FaceTime, deswegen bitten wir die Audioqualität jetzt schon mal zu entschuldigen. Hallo Till.
Hallo, ja, hier ist Till. Ich sitze hier frechen bei Köln und wie der Fanclub-Sprecherrat breit aufgestellt ist, auch über Kilometer breit aufgestellt und freue mich auf die Sendung.
Schauen wir mal, was das alles wird heute. Genau, wir haben einen bunten Blumenstrauß an Themen. Wir werden natürlich kurz sprechen über die sportliche Situation. Da ihr aber schon festgestellt habt, in der Runde fehlt Tim, würde da einiges an inhaltlicher Qualität fehlen. Wir werden das also wahrscheinlich gewohnt kurz halten. Haben dann einen kleinen Blumenstrauß an und sonst so Themen und werden dann natürlich in der zweiten Hälfte ausführlich uns dem Gremium Fanclub Sprecherrat widmen, was vielleicht insbesondere für die, die mit St. Pauli nicht als ihrem Heimatverein unterwegs sind, gar nicht so ein vertrautes Gremium ist und uns anhören, was ihr so macht und was dieses Gremium so für Aufgaben hat. Beginnen möchte ich ganz kurz mit so ein bisschen Housekeeping, sind 3, 4, 5 Punkte. Zum einen erstmal vielen Dank für die positiven Rückmeldungen zur Live-Sendung mit Tees. Das war, glaube ich, inhaltlich auch für uns wirklich eine ganz fantastische Sendung, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und Tees hat sich noch Tage später dafür bedankt, wie toll das alles auch ihm Spaß gemacht hat. Wir planen jetzt also eine Live-Tour mit ihm und erste Station soll sein New York. Wir sind da aber noch in Detailverhandlungen. Wir haben dabei auch 250 Euro eingenommen, in erster Linie durch den Verkauf von Bier von unserem tollen Sponsor Kehrwieder Kreativbrauerei und der Emmas Konditorei an Kuchen und Cake Pops. Und nicht zuletzt auch der Spenden derer, die da vor Ort waren. Und diese 250 Euro, die wir da eingenommen haben, haben wir zu relativ gleichen Teilen einmal unter Fanladen und Fanräume und der braun-weißen Hilfe und Rollstuhl-Erlebnisreisen aufgeteilt. Letztere, wer das so ein bisschen in Social Media verfolgt hat, hatten jetzt ja auch denjenigen mit der St. Pauli-Reise zu Gast, der dann beim Holstein-Kiel-Spiel vor Ort war. Großartiges Projekt, immer wieder gerne Empfehlung. Dann habt ihr in der Sommerpause eventuell gesehen, dass wir uns auch so ein bisschen infrastrukturell ein bisschen neu aufgestellt haben. Wir haben ein neues Logo, sowohl für den Blog als auch für den Podcast, als auch für die Vor- und Nach-dem-Spielgespräche und bedanken uns dabei ganz, ganz, ganz doll bei Kriller, Ex-US-Layouter, der das alles in seiner Freizeit gebastelt hat. Ganz fantastisch. Vielen, vielen Dank. Wir sind außerdem neuerdings in der Lage, dass ihr uns Geld spenden könnt. Wir haben da einen längeren Text zu auch auf der Homepage, wo es in erster Linie darum geht, dass wir keine finanziellen Nöte haben. Es ist also nicht so, dass wir jetzt hier um Spenden betteln müssen, damit wir irgendwie weitermachen. Im Gegenteil, wir haben alle total viel Spaß daran und sowohl den Blog als auch den Podcast als auch die Vor- und Nach-dem-Spielgespräche werden wir definitiv weiter kostenlos anbieten. Aber wir kriegen immer mal wieder die Frage, ach, wir würden so gerne was spenden. Und na gut, dem wollen wir jetzt einen Raum bieten. Dafür gibt's einen PayPal-Button auf der Seite. Dafür gibt's auch eine Bankverbindung. Letztere haben wir angelegt bei einer Bank, die ein kostenloses Konto anbietet. Und heute kam die Info, ab sofort kostet das Konto 5 Euro im Monat. Es sei denn, man kommt auf 10 Transaktionen. Erste Idee war jetzt, wir suchen einfach 10 Leute, die jeweils 1 Euro pro Monat spenden. Dann wäre das Ganze schon gedeckt. Aber das überlassen wir natürlich euch. Und wer sagt, wir haben deutlich wichtigere Dinge, an die wir spenden, wie zum Beispiel Sea-Watch, dann ist das völlig in unserem Interesse und auch absolut in Ordnung. Vorletzter Punkt, Housekeeping, Podcast-Grüße. Es gibt einen Podcast, der da heißt Comeback Stronger, der sich mit verletzten Sportlern beschäftigt oder aus der Verletzung wiedergekommenen. Und da war jetzt zu Gast Marc Hornschuh und hat in einer recht ausführlichen Sendung über seine Verletzung gesprochen. Und das ist wirklich sehr hörenswert, werden wir verlinken. Vorletzter Punkt jetzt. Es fehlen heute Johnny, der ist im Golfurlaub. Wir müssen dringend nochmal über Prioritäten sprechen. Mhm. Es fehlt Tim, da hat die Tochter Geburtstag. Das gilt als Entschuldigungsgrund. Und es fehlt Justus aus privaten Gründen, auch das völlig in Ordnung. Alle anderen sind hier und nächstes Mal sind wir, wenn Andreas Rettig kommt, kleiner Teaser, wahrscheinlich auch dann wieder hoffentlich vollzählig. Und jetzt der letzte Punkt, nämlich eine kleine Werbung. Wer am Samstag noch nichts vorhat, ist bitte um 16 Uhr in Saarbrücken, weil da spielt die Blindenfußballmannschaft des FC St. Pauli erneut um die deutsche Meisterschaft, zum dritten Mal in Folge im Finale und es soll der zweite Sieg her. Nach Tabellenführung aus der normalen Saison geht's jetzt dann gegen Marburg. 16 Uhr, Samstag, Saarbrücken. Toi, 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 Jungs, ihr schafft das. Jetzt habe ich viel geredet. Ich habe mir ein Bier verdient, wie immer von der Kehrwieder Kreativbrauerei. Wir haben noch Reste aus der letzten Sendung, deswegen haben wir diesmal kein neues da. Aber unter anderem steht wieder das Übernormal Null auf dem Tisch. Das ist alkoholfrei. Und wir haben dann, glaube ich, auch noch das Prototyp. Und eins habe ich vergessen. Ich glaube, das Dominica mit dem schönen Kein Bier für Nazis Aufdruck auf der Rückseite. Kennt ihr inzwischen, kauft bei den lokalen Edeka-Märkten in Hamburg oder geht auf die Seite kehrwieder.bier. Und wir haben geliefert bekommen von der Emmas Konditorei Cake Pops und, ich habe es mir aufgeschrieben, Petit Fours. Biscuit mit Buttercreme. Das ist bei der deutlich gestiegenen Temperatur wahrscheinlich auch sehr angemessen. Vielen, vielen, vielen Dank. Beide Geschäfte dürft ihr gerne mit einem Besuch beehren. Genug der Vorrede. Kommen wir zum Inhaltlichen. Starten wir mit dem Sportlichen. Wir haben ein Spiel gewonnen.
Yay. Oh ja.
Es ist lange, lange her. Wir sparen uns jetzt mal die unglücklichen Spiele in Bielefeld und die Heimniederlage gegen Fürth mit der Avivor-Verletzung sowie das Elfmeter-Drama in Lübeck und auch die unglückliche Niederlage in Stuttgart. Kommen wir einfach auf das 2:1 gegen Kiel und vielleicht fangen wir an mit Sandra. Wo stehst du denn während der Heimspiele?
Ich stehe in der Gegengerade über dem Support-Block seit einigen Jahren. Genau.
Und wie hast du dann diesen fantastischen Wechselgesang erlebt, von dem gefühlt ganz Deutschland seitdem spricht?
Ja, ich fand ihn sehr großartig, tatsächlich. Es war eine unglaubliche Stimmung und ja.
Wenn das hier gerade gepoltert wird, ist mir mein Cakepop auf den Tisch gefallen. Ist nicht schlimm.
Nein, ich glaube einfach, dass diese Abendspiele grundsätzlich immer weiterhin einfach nochmal eine besondere Atmosphäre sind. Also diese Samstag-Sonntag-Geschichten 13:30 sind einfach die Hölle. In verschiedener Hinsicht. Und doch, genau.
Till, wir haben gehört, du sitzt weit weg. Wie verfolgst du denn normalerweise Heimspiele, wenn es jetzt ein Wochenendtermin ist?
Normalerweise Block 1 und dort seit vielen Jahren beheimatet. Montags fahre ich seit einem Jahr, anderthalb Jahren eigentlich selten zu den Heimspielen, weil ich es einfach beruflich plus Strecke nicht schaffe. Wer morgens um 5 gerne wieder am Arbeitsplatz ist, der kann nicht nachts um 2 nach Hause kommen. Und an der Stelle widerspreche ich meiner lieben Kollegin Sandra. Ja, Abendspiele sind schön, der Montag bleibt immer noch scheiße.
Aber schaffst du denn Freitag 18:30?
In der Regel ja.
Okay.
Ich meinte ja auch nur die Stimmung, ne?
Okay. Debbie, du standst auf der Süd?
Ja. Ja, und ich wollte auch sagen, dass wir Montag ist total blöd, auf jeden Fall. Aber wir verlieren da ja auch gar nicht so häufig. Deswegen ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Aber natürlich bleibt auf jeden Fall blöd.
Das nächste Montagsspiel wird auf jeden Fall gewonnen.
Ja, jetzt immer. Und auf jeden Fall das. Nee, war super auf jeden Fall. Ich habe halt diesmal wieder meinen Platz in der Süd aufgesucht, den ich sehr lange nicht mehr aufgesucht habe, aus organisatorischen Gründen. Sehr weit rechts, nahe der Gegengrade. Und da bin ich mal weggegangen, weil mir da die Stimmung zu wenig war. Und diesmal war es von Anfang an richtig, richtig laut und echt cool, auch im Austausch mit der Gegengrade. Und ja, ich fand es total geil. Und erste Halbzeit war super Stimmung. Überall halt auch, ne? Also echt krass. Das war auch schon der Freitag. Das erste Heimspiel war auch schon so gut. Und aber diesmal noch mehr. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, ja, abends Flutlicht. Aber gut, hatten wir früher auch. Und genau, dann, ja, zweite Hälfte mit den Wechselgesängen war echt total krass. Also Wechselgesang ist ja eigentlich jetzt nichts großartig Spannendes oder auch, also sonst ja immer so, ja gut, muss man jetzt mal machen und auch die anderen Kurven mit einzubeziehen. Und dann hat sich das ja so hochgeschaukelt, das war so krass einfach, ne? Also wie sich so ein Wechselgesang, also wieder auch nicht langweilig wurde und wieder auch nach dem dritten Mal sich wieder hochgespielt hatte, wo man schon dachte, er wäre jetzt, okay, jetzt ist mal durch und dann schon oder nochmal wieder hoch.
Also wir müssen vielleicht mal für diejenigen, die nicht da waren und nicht gesehen haben, Wechselgesang gibt es ja ein paar mehr und ich glaube, das, was in der Regel so als Wechselgesang am Millerntor am häufigsten im Kopf ist, ist halt dieser typische We Love St. Pauli-Gesang in dieser, wie heißt denn das Wort? Das ist, es ist zu warm.
Wechselnde Rollen? Nein,
ist nicht das Wort. Nee, es gibt doch den englischen Begriff dafür. Instructor-Song, oder? Ist das nicht das? Egal. Ist es zu warm, definitiv. Der Wechselgesang am Montag war aber halt ein einfaches St. Pauli von Tribüne zu Tribüne. Und normalerweise, genau wie du sagst, nach 3-4 Mal fängt irgendeiner an zu klatschen, man spendet sich bravartig Beifall und dann war's das. Und diesmal dauerte das halt, ich habe es mir jetzt auf St. Pauli TV nochmal angeguckt, 3,5 Minuten, bis das dann aufhörte, weil das Tor fiel.
Aber nach dem Tor ging es ja auch nochmal weiter.
Und nach dem Tor hat man nochmal neu begonnen. Ja, das war schon sehr, sehr geil. Also, wir verlinken auf jeden Fall dazu das AFM-Radio. Da kann man das nämlich nochmal nachhören mit der dazu passenden Begeisterung von Tim. Dann habt ihr ihn zumindest auch einmal gehört. Happy Birthday an die Tochter, habe ich vorhin vergessen.
Ja.
Sebastian.
Ja.
Du stehst auf der Gegengrade.
Genau.
Wie hast du denn die beiden Neuen wahrgenommen?
Ich habe immer noch ein Problem mit den, mir die Namen und ihre dazugehörigen Positionen zu merken. Also Lawrence ist der die gelb-rote Karte nicht gekriegt hat, sondern die Abwehr dirigiert hat. Fand ich zu Beginn, oder anders, als ich gesehen habe, wo er spielt und wie er in den ersten Minuten dann auch schon dirigiert hat, war ich ein bisschen überrascht, weil ich nicht die Erwartung hatte, dass jemand, der seit 3 Trainingseinheiten da ist, irgendwie schon in der Lage ist, die Abwehr irgendwie zu, oder der Abwehr dann auch Ruhe und Struktur zu geben, hat er aber super gemacht, meiner Wahrnehmung nach. Hat ein Top-Spiel gemacht, also Basis ein Spiel, aber Verstärkung definitiv. Und hat ja dann auch das Tor geschossen, was natürlich irgendwie zu einer Aufwertung führt, oder Tor geköpft viel eher. Das Lachen im Hintergrund galt, glaube ich, nicht mir, sondern Mike, der gerade versucht, diese Petit Four zu essen, das habe ich eben auch schon gemacht. Total lecker, aber ein bisschen kompliziert zu essen, wenn man keine Gabel dabei hat.
Aber alter Schwede, ist das lecker.
Gutes Zeug.
Boah. Das tut mir total leid, Chill, dass du das jetzt noch angucken kannst. Ich halte das mal hier in die Kamera.
Was man dazu sagen,
ist ein Eindruck.
Was man noch ein bisschen dazu sagen müsste,
ist,
der arme Till guckt vorrangig auf das Mikrofon, das die Aufzeichnung für seine Tonspur darstellt. Das ist, glaube ich, optisch auch nicht so attraktiv auf Dauer. Und der andere neue Penny hat irgendwie links außen gespielt. Hatte einen unglücklichen Tag, sage ich mal. Also relativ viele Storkfehler, relativ viele verlorene Bälle, die dann ins Aus gingen. Ich weiß gar nicht, Zweikämpfe habe ich nicht so viele wahrgenommen. Wobei ich so von der Körpersprache und vom Einsatz und von den Laufwegen und so eigentlich einen ganz positiven Eindruck von ihm hatte. Aber sicherlich hat er sich das auch anders vorgestellt. Er hat irgendwie dann auch noch einen Tweet geschrieben, dann irgendwie einen Tag später, gestern glaube ich, wo er sich so ein bisschen unglücklich zeigte, wie das alles gelaufen ist und dann irgendwie halt auch noch mit der gelb-roten Karte vom Platz. Aber hey, ich fand für ein erstes Spiel, fand ich ihn jetzt auf gar keinen Fall Problemfaktor so. Also ich denke, hoffe, der kann das bestimmt auch noch ein bisschen besser mit den Ballannahmen, dann wird das schon. Und ich persönlich fand auch die Aktion, die dann zu seiner zweiten Gelben führte, irgendwie gar nicht so schlimm, dass da noch ein bisschen Zeit rausgenommen wurde, war an der Stelle möglicherweise gar nicht verkehrt, weil Kia schon relativ stark gedrückt hat und wenn du dann den Ball nochmal irgendwie rausspielst, Ob das nur Absicht war oder nicht, sei mal dahingestellt. Es ist ja manches Mal auch nicht verkehrt, da dann noch ein bisschen eine Unwucht reinzubringen, zumal Kiel die Freistöße ja auch relativ häufig sehr schnell ausgeführt hat. Von daher passiert.
Ich glaube ja. Der Schiedsrichter hat nicht gewusst, dass er schon gelb hat.
Das wirkte so, ne? Der hat ihm die gelbe gegeben und er ist weg.
Genau. Das fand ich total cool, dass er erstmal einfach 20 Meter wegläuft. In dem Wissen, ich muss jetzt eigentlich noch eine rote dahinterher kriegen.
Stimmt.
Und dann ist das ja Schiri Schmidt wahrscheinlich aufgefallen, weil es irgendeiner der Assistenten oder der vierte Offizielle ihm aufs Headset gesagt hat. Oder er das auf seiner Karte irgendwie selber gemerkt hat. Und dann musste er die hinterher reichen. Das sieht dann immer ein bisschen blöd aus. Und deswegen frage ich mich halt, wenn er gewusst hätte, dass er schon gelb hat, ob er ihm dann auch gelb-rot gegeben hätte oder ob er dann nochmal einmal du-du-du gemacht hätte. Das weiß ich natürlich nicht. Aber grundsätzlich Ball wegschlagen, Nachspielzeit, ein Tor Vorsprung ist halt eine gelbe Karte. Da kommen wir nicht drum rum.
Wie ist denn das regulär, also du jetzt als Schiedsrichter, wenn ein Spieler in einem Spiel zwei gelbe Karten kriegt, aber keine gelb-rote nach der zweiten, weil der Schiedsrichter inklusive Assistenzteam das möglicherweise einfach nicht mehr auf der Pfanne hat und das Spiel dann weiterläuft?
Also ich glaube, im Profibereich ist das ja vor 2-3 Jahren irgendwie mal bei einem größeren Turnier passiert. Und da hat es dann irgendwann irgendjemand 10 Minuten später gemerkt und dann musste derjenige, glaube ich, dann runter, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht. Weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Im Amateurbereich fällt es dann ja wahrscheinlich nicht auf. Also in dem Moment, wo ich als Schiedsrichter die zweite gelbe gebe, muss ich die auf meinem Spielberichtsbogen irgendwo hinschreiben, auf meiner Karte. Und wenn dann neben der Nummer schon eine gelbe notiert ist, dann merke ich es ja dann und dann muss ich dem halt im Zweifel halt 20 Sekunden später, so wie jetzt da auch geschehen, die rote nachreichen. Wenn ich mir die erste gelbe bei einer anderen Nummer hingeschrieben habe, dann wird es ja wahrscheinlich gar keiner merken und dann passiert auch im Nachhinein nichts mehr.
Mhm.
Es sei denn, der ist dann so clever, nach dem Spiel hinzugehen und sagen, hahaha, du hast mir übrigens nicht die gelb-rote gegeben, du bist ganz schön blöd.
Dann, das wäre dann selber
ganz schön blöd.
Ja, dann weiß ich nicht, was dann ist. Dann wäre es im Zweifel im Spielberichtsbogen zu vermerken und dann müsste das Sportgericht darüber entscheiden. Also rein regeltechnisch ist es recht einfach. Wenn er gelb hatte, kriegt er danach gelb-rot. Da ist wenig Interpretation.
Das heißt aber, die Profi-Schiedsrichter machen sich auch selber noch Notizen auf dem Platz?
Ja, das siehst
okay.
du
noch.
Also
ja,
würde ich als Schiedsrichter auch immer machen, weil alle Technik, die du drumherum hast, kann immer ausfallen. Deswegen musst du das machen. Und normalerweise ist es natürlich schon so, dass du als Schiedsrichter weißt, wem du schon eine gelbe gegeben hast. Aber gerade in der Hektik und bei Flutlicht, wo man ja auch schlechter gucken kann, da kann das dann vielleicht mal schwieriger werden. Aber ich habe halt auch in dem Moment, wo er den Ball wegschießt, habe ich gleich gesagt, der kriegt jetzt gelb-rot. Dann zeigt er ihm gelb und dann läuft er weg. Und dann habe ich gesagt, ach Mensch, hatte der doch noch nicht gelb. Und dann, kam das halt.
Wie fandet ihr die beiden Neuen denn?
Also, den Lawrence finde ich super. Der ist robust, fällt gleich mit ins Tor, stößt den Torwart gleich mit ins Tor. Ich glaube, so ein robuster, also der ist ja auch nicht so jung, ne? Also er ist ja 27, das ist, glaube ich, ganz gut. Und der hat ein super Spiel gemacht und hat er das sich noch mit dem Tor belohnt. Finde ich gut, auf jeden Fall. Ja, und Penny, ja, wie du schon gesagt hast, also war auch nicht schlecht. Und ja, jetzt kann er beim Derby zeigen.
Er kann sich jetzt ausruhen, genau.
Genau, ruht er sich aus und beim Derby dann nochmal alles richtig.
Till, hast du denn das Ganze am Fernsehen verfolgt oder mit AFM-Radio gehört?
Nein, ich gucke natürlich überhaupt kein Fernsehen im Bereich des Pay-TVs, deswegen immer AFM-Radio, das ist die einzige Alternative zum Live-Gucken. Und dort habe ich es verfolgt. Es waren leider einige Aussetzer diesmal, wir hatten ein bisschen technisches Problem. Aber es reichte, um die Atmosphäre auf der einen Seite, die wirklich gewaltig war, auch was ich dann an Feedback der Freundin bekam am nächsten Tag, sowohl eigentlich ein Spiel, in dem wohl Kiel zwar gut war, aber wir vielleicht auch mal ein bisschen das Glück andersrum hatten. Und was ihr da schon gesagt habt mit den beiden neuen Spielern, die tun uns wahrscheinlich ganz gut und gerade Lawrence wird uns sicherlich um einiges helfen können.
Ja, ich meine, der hat jetzt 5 A-Länderspiele für Wales seit November und war ja auch schon recht weit rumgekommen. Also ich musste das natürlich vorhin natürlich auch nochmal nachschauen. AS Trenčín, wie auch immer man das ausspricht, aus der Slowakei. Da ist er 2-mal Meister, 2-mal Pokalsieger geworden. Und wie Debbie ja auch sagt, 27, also der ist ja jetzt ja kein Neuling mehr. dass der uns sofort hilft, hätte man sich denken können, dass er das gleich in dem ersten Spiel so beeindruckend zeigt. Ja, ist natürlich ganz schön. Also der ist sicherlich der 1:1 Ersatz für Avivor. Und wenn CIS auch wieder da ist, haben wir da, glaube ich, eine ganz gute Auswahl. Wie habt ihr denn das Tor von ihm erlebt? Also hat jemand von euch gedacht, das pfeift er jetzt weg?
Ich habe gewartet, bis wieder Anpfiff war, weil, also ich stehe ungefähr auf der Höhe Strafraumgrenze und ich fand es komplett unklar, weil der Torwart lag ja dann erstmal da und es gibt ja schon einen Hang, wenn Torhüter körperlich angegangen werden, das dann gegebenenfalls abzuwarten, und ich war mir echt unsicher, ob da noch ein Videoassistent reinruft und sagt, naja, der hat ihn aber schon umgenietet. Das war, fand ich, aus meiner Stadionperspektive auch nicht klar ersichtlich. Und war dann extrem glücklich, als der Ball wieder rollte.
Ja, Sandra?
Ja, also ging mir auch so. Ich habe auch kurz gedacht, okay, wo findet das jetzt gerade statt? Ist es irgendwie im 5-Meter-Raum oder außerhalb? Ich konnte es auch tatsächlich nicht so gut sehen aus der Perspektive. Und habe das ganz... Die Petit-Fours sind der Kracher. konnte das... Also wie gesagt, konnte ich auch nicht so gut sehen und habe das dann erstmal abgewartet. Was einfach jetzt neu ist in dieser Saison, ist, dass man dann immer so im Hinterkopf hat, so okay, meldet sich jetzt gleich noch einer. Also das war ja sonst immer, wenn man sich mal das ein oder andere Erstligaspiel vielleicht irgendwo mal angeguckt hat, aber jetzt hat man das halt auch selber so im Hinterkopf und hat immer so einen wartenden Moment eigentlich noch mit dabei. Ja,
das nervt echt.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte mich noch mit jemandem getroffen in der Halbzeit und wir haben uns so ein bisschen verquatscht und dementsprechend habe ich das Tor gar nicht gesehen, sondern stand noch im Umlauf der Gegengerade. Und die Geräuschkulisse war ganz komisch, weil es war so ein erstaunter Torjubel, der aber auch nicht so richtig ekstatisch war und der dann irgendwie nochmal so ein bisschen abschwoll und wieder anklang. Und es war wirklich ganz, ganz komisch anzuhören. Ich habe für einen ganz kurzen Moment habe ich gedacht, wir werden jetzt im Rückstand, bis ich dann halt aus der Gegengerade die ersten aus den Mundlöchern wieder Jubel raustorkeln sah. Und ich glaube persönlich, wenn der Torwart irgendwie Anstalten gemacht hätte, die Hände auszustrecken und mit den Händen zum Ball zu gehen, ich glaube, dann wäre das als Foul gepfiffen worden. Aber dadurch, dass er da wirklich nur steht, ich weiß nicht, was den da geritten hat in dem Moment, dadurch ist es halt auch definitiv kein Foul. Und Lawrence geht halt wirklich einfach nur zum Ball und ja.
Aber selbst mit Händen ausgestreckt wäre es doch kein Foul gewesen, oder?
Ja, aber wenn er so ein bisschen mehr versucht hätte, noch ein Stückchen eher am Ball zu sein, ich glaube, dann so wird es schwieriger. Ja. Und er steht halt wirklich nur da und wartet, bis Lawrence in ihn reinspringt und dadurch ist Lawrence halt auch viel, viel, viel früher am Ball und dadurch hast du keine Chance, das wegzupfeifen. Also
das sieht halt auch komplett komisch aus, ne? Ja. Finde ich, wie der Torwart da steht und du wartest irgendwie darauf, dass er irgendeine Bewegung macht und er hat die Hände irgendwie so auf Hüfthöhe und man denkt so, ja, was jetzt?
Sekundenschlaf.
Ja.
Keine Ahnung. Okay, wir haben jetzt 4 Punkte aus 4 Spielen. Ich glaube, damit fährt man doch deutlich entspannter nach Dresden, als wenn es nur ein Punkt gewesen wäre. Und dann haben wir die Möglichkeit, im Derby den HSV auch zu überflügeln, wenn wir entsprechend punkten und die nicht, aber nun gut.
Ich habe noch eine Frage, und zwar haben wir es eben ja schon mal von der Atmosphäre, die vorgestern ja schon ziemlich gut war im Verhältnis zu vielem, was vor allem, finde ich, auch letzte Saison war, und auch gegen Fürth war die Atmo, fand ich, nicht so schlecht, auch gerade dafür, dass man dann irgendwie ja schon deutlich verloren hat zumindest. Und ich habe überlegt, ob das auch daran liegen mag, dass zumindest ich das Gefühl habe, jetzt mal unabhängig von ganz vielen noch sichtbaren fußballerischen Defiziten und Problemen, die du irgendwie so hast, dass ich zumindest das Gefühl habe, dass die Mannschaft intensiver spielt vielleicht als vorher unter Kautschinski, dass irgendwie der Einsatz besser sichtbar ist, oder irre ich mich da? Das könnte ja zusammenhängen dann auch.
Ich weiß halt auch nicht, ob das unbedingt was mit der Situation auf dem Platz zu tun hat oder ob es jetzt eher so ist, dass die Stimmung im Stadion unter den Fans auch wieder irgendwie gerade besser ist oder dass die Fans gerade ins Stadion gehen, Flutlicht, Bock haben. Also es ist halt schon immer echt auffällig, dass von Anfang an irgendwie, sonst war es halt immer ja, so Ecke und alle reden und unterhalten sich und jetzt ist es halt, alle haben mega Bock zu singen und halt auch im Zusammenspiel mit der Gegengerade, wo ja noch gar nicht so lange her ist, wo es die Querelchen gab und das das ist schon echt Wahnsinn, wie das da irgendwie so schon von Anfang an mitspielt, genau bevor überhaupt irgendwas auf dem Platz passiert ist. Aber kann natürlich auch andersrum sein.
Ich glaube halt auch, dass da so Sachen reinspielen wie, du hast endlich wieder zwei Leute aus der eigenen Jugend in der Anfangsformation mit Becker und Conte, die auch noch total positiv hervorstechen, was auch nochmal so einen Push gibt für Identifikation. Dann natürlich Flutlicht etc., das spielt ja alles mit rein. Ich finde aber auch, dass man schon sieht, dass Fußball wieder mehr Spaß macht bei uns. Also dass mehr, ich sag's mal, Spielkultur vorhanden ist. Alleine wenn ich sehe, wie Mölledali und Becker im Mittelfeld spielen, großartig. Und wenn man dann noch so ein bisschen im Hinterkopf hat, wer vielleicht demnächst dann auch noch zurückkommt, dann glaube ich, können wir uns auch hoffentlich aus dem Abschiedskampf früher oder später wieder verabschieden. Müssen wir erstmal tun, aber zumindest auf lange Sicht. Und ich glaube schon, dass das auch von außen momentan ja alles recht schlecht geredet wird. Gerade eine Hamburger Boulevardpostille tut sich da aktuell hervor, alles schlecht zu reden. Ich glaube, dass das vielleicht auch so ein bisschen trotz Reaktionen auf den Rängen hervorrufen kann, zumindest. Aber keine Ahnung. Till, wie ist die Stimmung in Köln? Meinst du, du singst auch demnächst wieder vom Fernseher?
Ich habe das beim Spiel gegen Stuttgart, was ich reportiert habe, ja schon gesagt, wo Wolf so ein bisschen rumgeunkt hat. Ich glaube, dass ganz viele Menschen auf St. Pauli wieder besser machen können. Und ich glaube, dass das auch in der Fanszene so langsam wieder ein Bewusstsein dafür gibt, dass wir die sind, die das Ganze vorantreiben können. Und dass man sich nicht so als Konsument fühlt, sondern dass man das Ganze mitbestimmen und mitgestalten muss. Und dass das nicht nur ein paar Leute machen, sondern dass das ganze Stadion dafür verantwortlich ist. Und die erste Halbzeit in Stuttgart, finde ich, hat einem da wirklich Mut gemacht, dass bei einem extrem stark defensiv spielenden FC St. Pauli mit ganz hoher Passqualität mehr drin ist als das Unken, alle zu jung, alle zu unerfahren und alle nicht gut drauf. Und ich glaube, da könnten wir wirklich vielleicht ein bisschen perspektivisch denken. Und wenn wir, ich sehe gar nicht diese panische, wir spielen gegen Abstieg, ich weiß nicht, da muss ein Dutt am dritten Spieltag in Bochum seinen Hut nehmen, respektive wirft Brocken hin. Ich glaube, uns steht da ein bisschen mehr Sachlichkeit, ein bisschen mehr Ruhe ganz gut. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, dann zu brüllen, wenn es drauf ankommt, nämlich im Stadion, dann werden wir auch wieder dem Anspruch, dem sportlichen Anspruch, gerechter werden.
Ja, guter Punkt.
Ja, hat er ja den Wechselgesang gezeigt. Den haben wir ja reingemacht, oder hat den Assist gegeben mit dem Wechselgesang?
Aber apropos Assist, was war das für ein großartiger Pass von Diamantakos? Den ich anfangs irgendwie so in der Kategorie steht halt richtig vorm Tor und macht zwischendurch mal einen eingeordnet hatte und inzwischen, der kann richtig was.
Ja.
Ja, wobei, also Diamantakos ja, aber wie geil ist denn bitte Conte, dass der da so ja dem anderen wegzieht? Also
mit 19
fantastisch
vorm Tor alles richtig machen, mega.
Sehr, sehr geil.
Ja, ja, die ja Sicherheit ist mehr da, ne? Bei vielen.
Ja, wobei ich finde, wenn ich da mal nochmal reingrätschen darf, dass Diamantakos, über den ich letzte Saison echt viel geschimpft habe, auch als Reporter in der Spielbeschreibung, dass ich finde, da ist irgendwas passiert mit ihm, dass er Jos ihn da irgendwie besser einstellt oder das Bewusstsein fürs Spiel und für Harmonie mehr insistiert. Denn es läuft ja wirklich deutlich besser als Teamplayer und als Fußballer.
Ich glaube, Tim schreibt das ja auch in den Berichten oder hat das mal erwähnt, dass diese Art von ihm bei langen Bällen in den Gegner rein zu, ja, wahlweise laufen, springen, marschieren, wie auch immer, dass die unheimlich wichtig ist, weil ganz häufig irritiert er den gegnerischen Spieler dadurch so sehr, dass der den Ball halt nicht klar klären oder annehmen oder abspielen kann. Und das ist immer so an der Grenze zum Foul, aber von 10 Mal, wo er das macht, wird das halt maximal einmal gepfiffen. Und das ist halt schon mal sehr wichtig. Und ich glaube, wenn man so jemanden da vorne hat, das ist halt so ein typisches Arschloch, was man als Gegner furchtbar finden würde, aber ist halt unser Arschloch und ist deswegen super geil. Und ich glaube, wenn du da dann Fährmann noch daneben hast als Zweiten, der eine ganz andere Art hat, Bälle da vorne festzumachen, dann haben wir auch da wieder eine wirklich sehr, sehr gute Auswahl. Aber ich finde auch, der hat sehr, sehr gut gespielt und gut, der Pass, der war schon geil. Auch die Eroberung von Mölle Dali vorher war super. Aber dieser Laufweg von Conte, wie er den da echt stehen lässt, das hat mich geflasht, fand ich großartig. Okay, wir spielen jetzt bei Dynamo Dresden, dann ist Länderspielpause, dann kommt das Derby und danach hören wir uns dann wieder und dann werden wir vielleicht schon ein bisschen genauer wissen, wo die Reise dann hingeht. Haben wir noch was zum Sportlichen oder wollen wir zum Weiteren überleiten? Ich gucke in völlig verschwitzte Gesichter.
Völlig fertig.
Alle am Ende. Okay, ich habe so ein paar Punkte aufgeschrieben für und sonst so. Ich würde sagen, danach machen wir eine Sauerstoffpause hier. Das ist schwierig im Raum. Als erstes, der großartigste Fanladen der Welt wird unterstützt von der großartigsten AFM, die nämlich Folgendes möglich gemacht haben. Ab sofort werden Begleitpersonen von Menschen, die nicht alleine auf Auswärtsfahrt gehen können aus medizinischen Gründen, kostenfrei mitgenommen. Also gibt genug Beispiele dafür, könnt ihr euch jetzt selber ausdenken. Und gefördert und ermöglicht wird dies von der AFM. Ganz, ganz, ganz großartig. Und wer sich denkt, ja geil, der Fanladen ist sowieso der Laden, der die besten T-Shirts macht. Richtig, neues Tour-Shirt, 20 Euro, sieht wieder super aus. Motto, wenn ich aufwach, fällt mir wieder ein, spiel's ganz woanders und nicht im Europapokal. Dann, zweiter Punkt, es gibt ein Testspiel, kommenden Mittwoch, Länderspielpause, mittags um 12 in Norderstedt gegen Aalborg. Wer von euch geht da hin?
Das ist voll super. Norderstedt ist bei mir zu Hause ja relativ nah dran. Aber Mittwoch mittags um 12 ist halt ein bisschen scheiße.
Till, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe wirklich überlegt, weil ich Aalborg so geil. Ich bin ja 10 Jahre lang mit Phil zu jedem Spiel gefahren. Damit meine ich ja jedes Spiel. Das heißt, mit Norbert und Sandra halten wir da, glaube ich, so ziemlich die Rekorde, weil wir auch im Sommer sämtliche Dörfer von Niedersachsen besucht haben, wo irgendwelches Jubiläumsspiel war. Und insofern ein super Ground, 12 Uhr morgens. Aber gut, das ist halt ein Trainingsspiel, ne? Also das ist halt so.
Ja.
An dem Tag ist ja, glaube ich, auch noch AFM U50-Veranstaltung. Und man braucht das ja gar nicht zynisch zu betrachten. Das ist für die Jungs da und nicht für uns Fans.
Ja, ich glaube, der Fanladen hat heute auch einen etwas beleidigten Tweet rausgehauen, das so ein bisschen in Relation gesetzt zum Spiel in Heerenveen, was ja zuschauertechnisch auch schon ein Desaster war. Finde ich jetzt hier tatsächlich auch nicht so dramatisch. Ich glaube, wenn das Ding am Mittwochabend um 18 Uhr wäre oder 19 Uhr, würde deswegen auch kaum eine Sau nach Norderstedt fahren für das Spiel. Aber gut, das ist vielleicht von der Ansetzung her tatsächlich nicht so ganz ideal. Wichtiger und, ja, da machen wir einen anderen Punkt noch. Der Ewald Bienenhonig hat ja in der letzten Zeit schon häufiger mal für Amüsement zugeführt. Oh Gott, ist das warm hier. Es gibt heute auch noch den Ewald neuerdings. Man kann Geld spenden über eine App, aus der dann Bäume gepflanzt werden. Das kam heute so als Message über den Presseverteiler. Die Homepage hat da was drüber geschrieben. Ich habe mir das einmal kurz angeschaut. Es kommt aus dieser Kiezhelden- und ehemals Weltbestverbesserer-Kampagne der Techniker-Krankenkasse, die sich jetzt in Waldverbesserer umbenannt haben. Und man kann dann eben darüber Geld spenden über die App. Ich glaube, 1 Euro ist ein Baum, der davon dann gepflanzt wird. Und das beginnt jetzt wohl erstmal, wenn ich das richtig gesehen habe, in Mexiko. Ich weiß aber nicht, ob das dann von den Gebieten her vielleicht auch nochmal wechselt. Werden wir entsprechend verlinken, ob man jetzt von Ewaldlin den E-Wald-Namensgag unbedingt machen muss, weiß ich nicht, aber gut, geschenkt dürfen sie. Und dann vielleicht das Thema, was wir hier auch nochmal ein bisschen diskutieren können, nämlich, was heute aufploppte, war eine Meldung von NDR Recherche, dass es in der Vergangenheit Freikarten gegeben hat im VIP-Bereich seitens des FC St. Pauli für, ich zitiere, Andi Grote, damals noch Bezirksamtsleiter. Es geht wohl um den Zeitraum 2013 bis 2016. Inzwischen ja G20 Andi und Innensenator und für Sport zuständig in dieser Hansestadt. Dann den Hamburger Polizeichef Ralf Mayer und den damaligen Wirtschaftssenator Frank Horch. Da gab es wohl am letzten Donnerstag eine Razzia beim FC St. Pauli, was dann eben heute auch medienwirksam ausgeschlachtet wurde. Tatsächlich geht es da weniger um uns als Verein, weil wir da halt die Karten rausgetan haben, was rein rechtlich erstmal völlig okay ist, solange man das völlig angemessen dann versteuert. Es geht wohl eher darum, ob diese Herren das dann auch korrekt verarbeitet haben, ob sie das überhaupt hätten annehmen dürfen. Und darauf bezog sich das Ganze jetzt. Aber in den Medien sind wir halt erstmal dafür da. Ich glaube, die Diskussion, die wir hier eher innerhalb des Vereins führen könnten, auch da gibt es sicherlich mehrere Sichtweisen zu, ist, will man Leute wie Andi Grote A im Stadion haben und B, will man die auch noch mit VIP-Karten versorgen? Das kann man natürlich ein bisschen spöttisch sagen, besser da als auf der Gegengerade, aber ja, soweit mal kurz zusammengefasst, was da heute hochploppte. Wie seht ihr das? Wer möchte da was zu sagen? Sandra sieht so aus. Oder schüttelt den Kopf. Till meldet sich.
Ja. Ich glaube erstmal grundsätzlich, das, was du gerade gesagt hast, ist korrekt. Man muss das wieder inhaltlich einfach klar erstmal definieren. Es ist so ein bisschen Stellvertreter, was jetzt gerade wieder über die Schlagzeilen passiert. Es geht eigentlich nicht um den FC St. Pauli als Verein, sondern es geht um die Politiker, die das eventuell nicht richtig irgendwie abgesetzt haben. Jetzt kann man sich darüber ärgern, dass die Boulevardzeitungen einen damit ärgern wollen. Das ist jetzt aber auch nichts Neues. Ja, und ansonsten, also ich glaube, auch wenn wir uns nicht immer mit anderen Vereinen vergleichen wollen, aber letztendlich ist es, glaube ich, eine Sache, die überall passiert und wo man sich auch nur ein Stück weit auch vorschützen kann. Also natürlich will ich den auch nicht neben mir stehen haben in der Gegengerade, so ist es nicht, aber...
Also besser in der Loge.
Ja, oder nein. Also es ist so ein bisschen schwierig natürlich, aber ich sehe jetzt da tatsächlich auch nicht den Verein in erster Linie, den man mit erhobenem Zeigefinger irgendwie du machen muss.
Till.
Ich denke, man muss das wirklich extrem differenziert sehen, auch wenn uns das vielleicht nicht immer gefallen mag, haben wir aber am Ende des Tages eine heterogene gesamtpolitische Verantwortung, auch fürs Viertel. Und in dieser gesamtpolitischen und sportlichen und finanziellen Verantwortung eines großen mittelständischen Unternehmens wie des FC St. Pauli gibt es so viele Gründe, warum man was wann machen muss, dass man da wirklich mit der Keule jetzt null Sinn macht. Das Verteilen von Freikarten ist ja jetzt nichts, was erst seit 2013 im FC St. Pauli große Tradition hat, wie in wahrscheinlich vielen anderen Sportvereinen, Kategorie Vierte Liga aufwärts auch, sondern das war ja immer schon teilweise sogar inflationär, wurden Leute mit Arbeitskarten, Freikarten und so weiter ausgestattet. Und ich glaube, dass gerade seit das neue Präsidium oder neujährige Präsidium das macht, dass da ordentlich aufgeräumt wurde dass da wirklich viel, viel mehr drauf geachtet wird. Aber natürlich kann ein Präsidium eines Vereines, wie das der FC St. Pauli ist, sich nicht grundsätzlich verwehren, dieses Hospitality in irgendeiner Form anzubringen. Denn schließlich werden auf der Haupttribüne und werden in den Separés und im Ballsaal Wirtschaftspolitik und Prominenz zusammengebracht, um in irgendeiner Form auch Kohle zu generieren. Und die versuchen wir maximal fair und gut zu generieren, aber wir werden immer wieder kleine Randthemen haben, wo wir uns entscheiden müssen, nehmen wir die jetzt mit, nehmen wir diese Kontakte mit oder vermarkten wir unseren Stadionnamen. Dafür gibt es die JHV und denen das nicht passt, und derjenige, der bessere Möglichkeiten sieht, der kann ja auf der JHV auch wieder einen Antrag stellen, dass wir vielleicht lieber den Stadionnamen verkaufen und lieber mehr Banden-Bling-Bling machen und dafür Wirtschaft, Politik und sämtliche kapitalistischen Züge draußen lassen. Ich bin gespannt auf das Ergebnis.
Also ich glaube, wichtig ist ja auch nochmal zu sagen, dass man natürlich auch an jeder dieser Personen ein wie auch immer geartetes Interesse hat, dass sie im Zweifel für einen in der einen oder anderen Situation entscheiden. Das muss man nicht geil finden, aber Grote war damals halt noch Bezirksamtsleiter. Ich weiß nicht, inwieweit das damals noch mit den Bauvorhaben Kollaustraße einherging. Der Polizeichef, auf dessen Goodwill ist man immer angewiesen, bei Dingen auch wie, so blöd das klingt, Bierversorgung etc., ist es ein Vollalkoholspiel oder nicht? Wenn nein, kostet es den Verein oftmals auch Geld. Finde ich alles nicht geil, dass solche Leute eine Freikarte kriegen, dass sie auch noch VIP umsonst verköstigt werden etc. pp. Ich kann aber verstehen, dass man das als Verein in der einen oder anderen Art und Weise macht. Gut, im jetzt aktuell geht es ja auch darum, warum damals nicht gegen die Personen ermittelt wurde. Da gab es wohl einen Hinweis und dem Hinweis wurde nicht nachgegangen. Das ist erstmal eine Geschichte, die die Personen dann betrifft und gegebenenfalls da irgendwelche Ermittlungsstellen. Der Verein ist da, glaube ich, wirklich nur mittelbar betroffen und es ist natürlich, wahrscheinlich hätte das noch 20 Jahre so weitergehen können, dass irgendwelche Politiker Karten kriegen und es hätte keine Sau interessiert, weil es nicht auffällt und durch die Razzia ist das jetzt halt auch auf den Verein zurückgefallen. Aber ich denke auch, wie du sagst, man sollte sich das in Ruhe anschauen und nochmal, ich finde das auch nicht geil, aber ich glaube, wir haben da wenig Möglichkeiten, das irgendwie zu verhindern. Möchte noch jemand was ergänzen?
Es ist furchtbar warm heute.
Es ist furchtbar warm, okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Sauerstoffpause und dann hören wir uns gleich wieder und sprechen dann ausführlichst über den Fanclub-Sprecherrat. So, da sind wir wieder und wir sprechen jetzt mit Sandra und Till über den Fanclub-Sprecherrat. Erstmal vielleicht eine Frage, ich weiß gar nicht, ob ihr die beantworten könnt. Wie viele von den 36 Profivereinen haben denn einen Fanclub-Sprecherrat oder sowas ähnliches?
Also nach meiner Erkenntnis müssten das so 7-8 weitere Vereine sein, die in ähnlichen Konstrukten arbeiten, aber keiner mit einer so hohen Quote an Mitgestaltung, glaube ich.
Heißt dann eher verwaltende Tätigkeit.
Okay, weil also was ich immer erstaunlich finde, wenn man Fanclub-Sprecherrat googelt, dann kommt sofort St. Pauli raus und die URL von euch ist ja auch fanclubsprecherrat.de. Das heißt, der Name scheint nicht so geläufig zu sein, wo man jetzt ja denken würde, eigentlich sowas wie, keine Ahnung, die Supporters beim HSV, das hast du auch bei jedem dritten Verein mit einer ähnlichen Benennung. Oder auch die AFM heißt es bei uns und bei anderen Vereinen ähnlich. Das hätte ich jetzt gedacht, dass es sowas wie einen Fanclub-Sprecherrat eigentlich bei zig Vereinen geben müsste. Aber offensichtlich nicht. Wenn du sagst 6-7, größtenteils dann Erstligisten oder weißt du das gar nicht genau?
Sowohl als auch Erste und Zweite Liga. Wobei du ja schon recht hast, es mischt sich halt sehr schnell oder es geht fließend über von Dachverband aller Fanclubs bis hin, die dann aber auch mehr so eine zweigleisige Funktion haben, bis hin aber eben wirklich so zu gewählten Dingen, wobei die Fanclub-Verwaltung selber so in der Hand zu haben, da sind wir, glaube ich, tatsächlich ziemlich einzigartig, weil das lassen sich die meisten Profiklubs eigentlich nicht nehmen, einen Zugriff auf diese Daten zu haben. Weil ist ja auch ein riesiges Marktinstrument.
Ja, okay. Das ist ja vielleicht auch historisch gewachsen. Also ich kann mich dunkel dran erinnern, ich bin in dieses Gremium irgendwann mal 2001 gewählt worden. Da gab es das aber auch schon eine ganze Zeit lang. Wisst ihr noch, wann der gegründet wurde, das erste Mal, Till?
Ich meine, es war 98 oder 97. Damals Roger Hasenbein hat, glaube ich, die Hauptinitiative gemacht und Ziel war es ja eigentlich, so ein bisschen Fanladen zu entlasten an der Stelle, und irgendwie so einen Sprachrohr zu entwickeln und dieses Konstrukt, das Delegierte, den Factosprecherrat wählen, der dann mehr oder weniger anerkanntes Sprachrohr war, ist ja von Roger Hasenbein auf einer ja, eher flachen Struktur fast ein Jahrzehnt dann auch durchgeführt worden. Immer mit wechselnden Partnern oder Partnerinnen. Aber Roger war da schon der große Vorreiter auch für die Art des Sprachrohrs. Also dieses Megafon Emblem, was wir da haben, oder Logo. Das hat schon ganz schön Geschichte.
Ja. Also und man kann ja auch gucken in die Namen, die in diesem Rat schon mal waren. Da sind ja gerade mit Roger und auch mit Christoph Krüger ja dann auch einige, die durchaus noch prominente Posten später im Verein besetzt haben oder wie Sandra Schwedler jetzt halt auch immer noch innehaben. Ich habe vorhin in dieser Liste...
Karl Meinke bitte nicht vergessen, weil er mit einer der längsten war.
Ah ja, natürlich. Ich habe vorhin mal in die Liste der ehemaligen geguckt und habe festgestellt, welcher Fanclub am häufigsten vertreten ist. Wisst ihr das? Quizfrage.
Im Gremium selbst?
Unter den ehemaligen. Ah, frage ich natürlich nur, weil es mein Fanclub ist, die Feuchten Biber mit drei Mitgliedern. Nämlich Nils, Sandra und ich. Okay, war nur ein Spaß.
Aber Moment, das ist ja so nicht richtig, weil...
Dann stimmt eure Fanclub-Sprecherrat-Page nicht.
Phil, Mia, Tanja und Till sind ja vier.
Aber die haben dann nicht alle Miller-Touristen da stehen.
Boah, ja, dann musst du mal gucken, aber...
Musst du mal mit Paupi reden über die Homepage. Also ich habe nur Feuchte Biber dreimal gezählt. Okay. Aber okay, das müssen wir jetzt auch nicht ausdiskutieren. erzählt doch mal, jemand, der mit dieser ganzen Thematik nichts zu tun hat, was macht ihr so allgemein? Vielleicht auch, wie viele Fanclubs gibt's überhaupt? Was ist das für ein Aufwand? Wie verwaltet ihr das alles? Mal so ganz grob.
Wer möchte beginnen? Ich würde jetzt gerne vielleicht auch noch mal ein bisschen in die Historie gehen, weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie war es früher? Eine Zeit lang war eigentlich die Verwaltung das absolute Stiefkind. Und man war mehr Sprachrohr. Ich erinnere mich an so manche Delegiertenversammlungen im alten Clubheim. 20, vielleicht 25 Leute da. Vier wurden gewählt mit Roger. Drei hat man 14 Tage später schon nicht mehr gesehen. Und so war halt diese ganze Verwaltungsgeschichte, ließ eigentlich immer mehr zu wünschen übrig. Es gab halt auch noch nicht so diese elektronische Möglichkeit und erst mit dem neuen Konzept, was Markus Reinhardt, Markus Krämer und ich dann geschrieben haben, und mit der Team-Idee und der Idee, viel mehr Verwaltung und der Verwaltung auch viel mehr Qualität zu geben, hat sich das eigentlich auf den jetzigen Stand hochgepusht, dass einfach 8, 9 Leute, die sich da als Team zusammengefunden haben. Das Team wird durchaus neu besetzt, aber mittlerweile um die plus minus, das geht immer rauf und runter, 500 Fanclubs weltweit verwalten. Also wir haben eine nicht geringe Anzahl internationaler Fanclubs und bis auf eine Person haben alle Mitglieder im Fanclub-Sprecherrat eine Region zu verwalten und kümmern sich also explizit um die entsprechenden Fanclubs in dieser gezogenen geografischen Linie.
Wenn du jetzt sagst, dieses Konzept, was ihr da entwickelt habt, wo war denn dann der große Unterschied zu dem, wie es vorher gelaufen ist? Also was war das Neue daran?
Das Neue war tatsächlich die Professionalisierung im Sinne der Datenerhebung und eine viel breitere Ansprache, während du früher sehr nah an der aktiven Fanszene, was Schrägstrich entweder USP oder damals noch Passanten hieß, sein musstest, um an Roger quasi ranzukommen, haben wir mit der Erhebung der Daten und mit klaren Ansprechpartnern, mit E-Mail-Kontakten es geschafft, dass wirklich die Information viel breiter ist, als sie früher war.
Okay. Wie lange bist du jetzt dabei, Sandra? Seit wann machst du das?
Oh, ertappt. Es ist jetzt meine dritte Legislaturperiode, bin ich der Meinung. Also zwischen fünf und sechs Jahren, genau.
Also ihr werdet alle 2 Jahre, stellt ihr euch als Gremium wieder zur Wahl?
Genau, also es ist halt, ich kann ja vielleicht sagen, wie ich es dann so erlebt habe. Es ist halt ein bestehendes Gremium, was einfach viele Leute hat, die langjährig in dem Gremium arbeiten. Und an der einen oder anderen Stelle sagt man, okay, man braucht irgendwie mehr Unterstützung oder Leute fallen aufgrund bestimmter Bedingungen irgendwie dann weg. Und dann wird halt geguckt, so wer passt rein, wen können wir uns gut vorstellen, weil man natürlich auch immer gucken muss, okay, wir machen das Ganze ehrenamtlich, wohnen in ganz Deutschland irgendwie verteilt und müssen es trotzdem hinkriegen, erstmal die Fanclub-Betreuung qualitativ gut zu machen, aber dann eben auch die weitere Arbeit darüber hinaus, sodass man halt schon guckt, okay, wie passt es? Und deswegen stellt man sich dann eben als Team zur Wahl und unterfüttert das Ganze eben dann punktuell mit 9 Leuten. So.
Jetzt ist ja die Zusammenarbeit mit 9 Leuten, auch gerade bei entsprechender geografischer Entfernung, schwierig. Oder zumindest eine Herausforderung. Wie organisiert ihr euch da so? Also ohne jetzt zu viele Details zu erklären, aber gibt es da, keine Ahnung, ein Forum, ein Slack-Channel? Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe? Wie kommuniziert ihr?
Also ich glaube, wir sind sehr stark darin, auf kurzem Wege miteinander zu sprechen. Vor allen Dingen dann auch noch mal telefonisch, wenn es wirklich mal heikle Situationen gibt, in Anführungsstrichen. Ansonsten läuft die reguläre Kommunikation über ein Forum, was wir jetzt auch neu aufgestellt haben in 2018, war das richtig? Das neue Forum 2018,
ja. Genau.
Was die Arbeit unglaublich erleichtert, einfach nochmal. Weil es nochmal andere Features sozusagen hat, um da irgendwie gut miteinander kommunizieren zu können. Und ansonsten gibt es natürlich auch über bestimmte Messenger vielleicht nochmal die ein oder andere Gruppe, wo dann einfach schnell einmal was aufploppen kann und man weiß, okay, jetzt ist irgendwie gerade mal schnelle Reaktion nötig und ja, genau.
Ich habe mir aufgeschrieben, von der Homepage herunter, der Fanclub-Sprecherrat ist der direkte Ansprechpartner für die dort organisierten Fanclubs. Er ist zugleich Sprachrohr und legitimierter Vertreter aller organisierten St. Pauli-Fans gegenüber dem Verein oder anderen Institutionen. Wie oft müsst ihr euch denn anhören, was legitimiert euch denn?
Wenig,
also ja.
Also wir werden gewählt und wir werden unterstützt und ein Mitglied in unserer Gruppe ist ja auch Mitarbeiter im Fanladen, weil der finanzielle Bereich eben von Fanladen-Verein Jugendsport verwaltet wird. Was ganz wichtig, finde ich, auch ist, dass dass die Verwaltung von Geldern gar nicht nur an uns liegt, sondern dass der Fanladen immer beratend und verantwortlich mit an unserer Seite ist. Und ich glaube, den Sprecherrat in seiner Funktion zweifelt so eigentlich keiner an. Im Gegenteil glaube ich, dass wir in den letzten 12, 13 Jahren bewiesen haben, dass wir ein unglaublich guter und auch heterogener Ansprechpartner für eine sehr breit gestreute Meinung sind. Was ich für mich immer als das Wichtigste überhaupt finde, weil wir haben Mandat von vielen Fanclubs und es gibt in der Fußballszene eben ganz breite Grätschen und wir müssen die Schnittmenge bedienen, die wir mit unseren eigenen Vorstellungen deckungsgleich bekommen.
Ich glaube tatsächlich auch eher, dass genau das Gegenteil der Fall ist, weil wir natürlich, wir sind ja gewählt, also wir haben uns jetzt nicht irgendwie nach dem St. Pauli-Spiel in der Weinbar zusammengesetzt, haben gesagt, so, jetzt bilden wir mal eine Arbeitsgruppe und tauschen uns dann irgendwie aus, sondern wir sind ja durch die Fanclubs gewählt, das heißt, wir sind im Prinzip das einzige Gremium, Schrägstrich Arbeitsgruppe, die eben legitimiert ist dadurch. Und dadurch sind wir einmal für die Fanclubs und die darin bestehenden Fans ein Ansprechpartner, aber auch von Seiten des Vereins. So, dass wir da eben, die wissen auch, okay, wenn sie uns zu Dingen fragen, dass wir eine relativ große Masse irgendwie bedienen können.
So. Du hast ja schon gesagt, es gibt diverse Gremien, die sich häufig dann auch einfach so zusammenfinden oder Arbeitskreise, wie auch immer. In welchen Gremien seid ihr denn als Abgesandter der Fanszene vertreten? Okay, jetzt wird's eine lange Liste.
Nein, ich habe mir vorgenommen, jetzt nicht alles aufzulisten, sondern
die Top 5.
Die Top 5, genau. Nein, also neben natürlich der Betreuung und Pflege der Fanclubs, wo die anderen Mitgliederinnen und Mitglieder aus dem Fanclub auch alle einen Bereich haben, außer eine, das bin ich. Ich habe keinen Bereich. Sind wir vertreten im ständigen Fanausschuss. Wir sind in verschiedenen Arbeitsgruppen, Arbeitsgruppe Inklusion, im Spendenbeirat sitzen wir mit drin, in der Arbeitsgruppe Schwarzmarkt sitzen wir mit drin. Wenn es um die Kommunikation mit dem Aufsichtsrat, dem Präsidium geht, sind Leute von uns einfach Hauptansprechpartner sozusagen, damit irgendwie nicht 5 E-Mails oder so rumgehen. Das sind so die Gremien und Arbeitsgruppen und ansonsten...
Ich finde ganz wichtig, ist auch noch FSE zu nennen, ja. Also Fans Europe, weil es einfach so eine internationale Geschichte ist, wo wir ja selbst dieses Jahr in Lissabon durch Pauke auch vertreten waren. Mhm.
Ja. Und das klingt ja nach ziemlich viel Zeitaufwand, also diese ganzen Gremien abzudecken. Jetzt, okay, ihr seid zu 9, aber trotzdem kann man das... so ganz grob sagen, wie viele Stunden das pro Woche oder pro Monat sind. Also hängt natürlich sicher auch immer sehr von Phase der Saison und aktuellen Themen ab, aber so ganz, ganz grob.
Also für mich, weil ich ja nie den Mund halten kann und immer überall dabei sein will, kann ich schon sagen, dass das im Schnitt in den letzten Jahren sicherlich 10 bis 15 Stunden in der Woche sind.
Krass.
Mit denen ich mich... wo ich mich mit St. Pauli beschäftige. Das kann alles sein. Das kann Kontakt zum Caterer sein, das kann Kommunikation in die Gruppe sein, das können Gespräche mit dem Präsidium sein, das können einfach nur Austausche mit Fanclubs sein, wo man mal telefoniert, wo man Meinung auffängt. Also das ist schon ein ziemlicher Job, ja. Kann man schon sagen. Wir machen das alle, und das muss ich wirklich betonen, egal in welcher Zusammensetzung wir in den letzten Jahren waren, alle, die bei uns mitgemacht haben im Fangesprächerat, haben eine extrem hohe Professionalität mitgebracht. Das heißt, das ist eben nicht nur einfach eine Laberrunde und so ein bisschen Ehrenamt, sondern das ist eine Kontinuität auf ganz hohem Niveau.
Dementsprechend Wertschätzung seitens der Fanszene, haben wir eben schon gesagt. Also da kommt selten mal irgendwie Kritik, wenn überhaupt. Wie ist das beim Verein? Also Sandra hat ja schon gesagt, ihr seid auch in den Gremien akzeptiert, aber ist das schon so, dass man sich da auch proaktiv eure Meinung holt?
Ja. Durchaus. Also ich bin ja einer der Kontaktleute, das ist einer meiner Aufgabenbereiche, Verein, Marketing, Präsidium, Orga, und durchaus werden wir kontaktiert und gefragt, was unsere Meinung dazu ist. Einer der ganz großen Dinge, weil man ja auch immer über bestimmte Leute schimpft, oder in der Vergangenheit geschimpft hat, aber wenn man sich mal vor Augen ruft, dass Michael Meeske vor vielen Jahren mal anrief und sagte, was sagst du zu Villarogo? Und ich ihm gesagt habe, pass auf, wenn ihr mit denen redet, dann war Freiburg / Hashtag Sozialromantiker nur mit Kinderkirmes und danach ganz klar entschieden wurde, mit Villarogo nicht zusammenzuarbeiten, dann finde ich das ein Riesenerfolg für die Stimme einer Fanszene. Dass man wirklich fragt und dem der Meinung auch Gewicht gibt.
Ja, absolut. Wie oft bekommt ihr denn Mails von Fans, Fanclubs etc., wo gesagt wird, wir müssen jetzt mal einen Stürmer kaufen?
Also ich kriege die gar nicht.
Also ich glaube, wenn, dann läuft das bei Tom auf, der die große Aufgabe bei uns unter anderem hat, diese Kontakt-Ad-Adresse zu hegen und zu pflegen. Und ich glaube, der informiert uns immer nur über einen Bruchteil, was da so aufläuft. Genau.
Es gibt den Faden bei unserem Forum, Post an uns. Und ich glaube, wenn man da mal eine Veröffentlichung draus machen würde, wäre es ein sehr, sehr lustiges Buch. Was ich witzig finde, Mike, ist, dass du nach den sportlichen Dingen fragst, also wie oft kriegen wir Mails zur sportlichen Situation, dank Facebook, Mopo, Leser-Annonce und so weiter, eben fast gar nicht. Traditionell äußern wir uns über die sportlichen Geschehnisse auch eigentlich sehr, sehr wenig, weil wir nicht finden, dass uns das zusteht und da sollen hier die Fanclubs das auch schön selber machen. Aber was wir ganz oft bekommen, sind natürlich Fragen zum, ich sag mal, sozialpolitischen Drumherum. Und das ist halt eine riesige Bandbreite von, wie konntet ihr euch da so, ich sag jetzt einfach als Beispiel, USP-lastig positionieren, vielleicht bei einer Stellungnahme bis hin zu, wir müssen ganz dringend über bestimmte Gendermerkmale oder sonst was sprechen. Also das ist schon echt spannend. Ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung bei uns in der Szene.
Und aber da in den Mails kommt schon auch raus, dass derjenige in der Regel weiß, mit wem er da redet, oder werdet ihr da auch oftmals mit dem Verein gleichgesetzt?
Nee, das ist eine ganz hohe Konzentration auf, wir sind der Sprecherrat, also unsere Leserschaft, unser Verein beherbergt, auch wenn man es manchmal nicht glauben mag, wenn man Kommentarspalten liest, aber wir haben schon ganz schön viele qualifizierte Menschen bei uns. Mhm.
Es gibt ja immer mal wieder so Phasen, wo besondere Themen dann hochploppen. Keine Ahnung, Viagogo war sicherlich da mal eine Phase, die schon im Vorfeld abgebügelt wurde. Es gab ja aber auch Dinge wie den Millerntaler und solche Geschichten. Und da gab es ja Zeiten, in denen der Fanclub-Sprecherrat auch durchaus medial, ich sag jetzt mal, präsenter war, wo regelmäßig auch das vielleicht im Verein gebrannt habt, wo ihr euch auch häufig äußern musstet, konntet, wie auch immer. Gefühlt würde ich sagen, ist das in den letzten 2-3 Jahren weniger geworden? Ist das, weil die Kommunikation insgesamt mit Präsidium, Aufsichtsrat sowieso besser funktioniert, oder sind wir einfach in ruhigerem Fahrgewässer, oder wie seht ihr das?
Soll ich da, Entschuldigung, dass ich will ja nicht mehr Anteil haben eigentlich als Sandra, aber da muss ich dich korrigieren. Millerntaler und die Sozialromantiker Inni war eben noch nicht der Sprecherrat, sondern die Menschen, die die Sozialromantiker gegründet haben, haben den Sprecherrat sehr positiv mit beeinflusst und neu aufgestellt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war Roger tatsächlich mit Tanja Alleinkämpfer und aus dem großen Sprachrohr Sozialromantiker. Und aus dieser Bewegung ist dann letztlich ein Sprecherratsteam gewachsen, was sich eben wie das heutige aufstellt. Insofern waren wir, was Protest, so will ich es mal nennen, angeht, seitdem eben mehr Partner als Protestierende. Mhm. Und ja, du hast recht, wir reden einfach echt viel mehr miteinander, was mitunter aber auch zu Reibungsverlust führt, was man immer wieder auch gerade in den letzten 3 Jahren gesehen hat und was mich persönlich so ein bisschen stört. Ich finde, wir müssten uns zwischendurch viel mehr anbrüllen.
Ja, das ist halt dann schwierig, wenn man die Leute schon sehr lange kennt und sie vielleicht auch aus ähnlichen Gremien selber herauskommen. Das ist, glaube ich, etwas, was in den letzten Jahren auch immer wieder angemerkt wurde und was das Ganze wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen schwieriger macht. Sandra.
Ja, ich glaube aber nochmal, also ich finde die Beobachtung von dir irgendwie interessant, dass du sagst, so nach außen hin macht es auch den Eindruck, dass gar nicht mehr so viel gepostet wird oder in den sozialen Medien auftaucht. Das hat also einfach auch einen schlichten Grund, wir können es auch gar nicht in dem Maße leisten. Also wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, welche Situation das war, vielleicht erinnert sich Till noch, da ging es auch um irgendein Thema, was wir dann bei Facebook irgendwie bespielt hatten, und die Kommentarflut und die Art und Weise, wie dann teilweise diskutiert wird, war so groß, dass wir gesagt haben, wir können das halt gar nicht mehr managen in irgendeiner Art und Weise, sodass wir da schon an irgendeiner Stelle, ich glaube vor 3 Jahren oder so, gesagt haben, okay, wir informieren über diese Plattform. Also wir informieren und teilen Informationen weiter, aber wir diskutieren nicht mehr, so, weil wir das einfach dann gar nicht leisten können, da irgendwie dann inhaltlich auch mit einzusteigen. Und ich glaube, auch das, was du gerade gesagt hast, ja, es ist auch ein Punkt, dass man deutlich mehr miteinander spricht, weil die Entfernung gar nicht mehr so groß ist wie zu anderen Präsidien und Aufsichtsräten in der Vergangenheit. Und parallel kommt dann aber die Komponente dazu, die Till gerade angesprochen hat, dass es zu einem Reibungsverlust einfach kommt und diese Wohlfühloase dann irgendwie doch schneller da ist, vielleicht. Ein Stück weit. Ja.
Also Luca hat recht.
Raus aus der Komfortzone.
Mitunter hat er recht. Ja, aber ich glaube, das wissen auch alle Verantwortlichen.
Ja.
Also natürlich, aber das ist doch auch eine ganz, ganz natürliche Situation, nicht nur bei uns, sondern in allen Vereinen, in denen, da kannst du jeden Dorfverein fragen, wo, ob er mit 90 immer noch die gleichen Würstchen verkauft wie vor 20 Jahren. Wir haben akuten Mangel an qualitativ guter Ehrenamtsarbeit mit Kontinuität. Das heißt, du hast zwar mal ein, zwei Jahre fürchterlich engagierten Menschen, der auch total tolle Sachen einbringt, und dann ist aber das Studium zu Ende, dann muss er seine Bachelor-Thesis schreiben oder seinen Master machen oder bekommt Partnerin oder Partner und Kind und Kegel, und dann ist er wieder weg. Und ich glaube, dass es tatsächlich an Leuten, die sich so unabdingbar einem Verein über Jahre verschreiben und den dann mitbegleiten, das wird halt immer schwieriger. Insofern verteilen sich eben Ämter und Aufgabenbereiche tatsächlich demografisch auf weniger Schultern, als es vielleicht vor 15, 20 Jahren noch der Fall war.
Ich musste mir das mal eben aufschreiben. Akuter Mangel an guter, qualitativer, ehrenamtlicher Arbeit mit Kontinuität. Ich finde das fantastisch. Das ist ein bisschen zu lang für einen Sendungstitel, aber vielleicht schreiben wir mal ein Buch, was so heißt.
Naja, das ist ja schon, also das ist ja das, was wir intern auch immer wieder besprechen. Und es fehlt einfach an jungen Leuten, die nachkommen. Also, dass irgendwie ich mit einer der Jüngsten bin und Mia dann nochmal mit einem deutlichen Abstand zu mir. Aber es ist halt zu wenig so, und natürlich wollen auch irgendwann mal Leute aufhören, die 20 Jahre lang viel Arbeit reingesteckt haben, aber es kommt halt zu wenig nach und vor allen Dingen zu wenig, was dann kontinuierlich tatsächlich bleibt. Also so diese Frequenz von einem halben bis zwei Jahre hat man dann schon Glück, also aus anderen Arbeitskreisen kenne ich das dann irgendwie auch, dass es dann oft auch wirklich nur ein paar Monate reicht und dann sind die Leute wieder weg. So. Und das hat einfach auch damit zu tun, dass es anstrengend ist. Es ist einfach wirklich anstrengend. Es ist zeitlich anstrengend, es ist emotional auch anstrengend. Und man macht es ja freiwillig. So, es ist ja nichts, womit ich irgendwie meine Miete am Ende bezahlen kann.
Aber wie kommt das? Also ist es denn, also ich stelle mir jetzt diese Arbeit, die ja oftmals auch halt einfach deutlich abseits der Öffentlichkeit geschieht, auch als wenig sexy vor, gerade für jüngere Leute. Also natürlich ist das viel, Klingenputzen ist der falsche Begriff, aber es ist halt viel Diskussion, Gremienarbeit etc. pp. Sind die Leute, die denn vielleicht da mal rangeführt werden, darauf nicht vorbereitet, wie das dann ist? Oder warum springen die so schnell wieder ab? Weil ich meine, die müssen sich ja vorher auch schon mal Gedanken machen, ist das jetzt was für mich?
Also ich kann für mich tatsächlich nur aus meiner Historie irgendwie sagen, dass ich schon ein Stück weit dran geführt worden bin, in Anführungsstrichen. Und das war übers Aktionsbündnis, irgendwie da langjährig irgendwie aktiv zu sein. Und dann mit dem Fanclub-Sprecherrat hat es nochmal eine andere Dynamik und Qualität und aber einfach auch einen anderen Arbeitsaufwand. Aber man hat das schon mal, ich sag mal, geübt. Also man hat ein Training sozusagen. Und ja, Klinkenputzen ist es nicht so wirklich, aber es ist einfach anstrengend, weil natürlich unser Verein auch einfach bekannt dafür ist, dass es nicht ausreicht, mit einer Person zu reden, sondern dass es immer mehrere sein müssen und bitte auch nicht zu einem Termin, sondern dann zu unterschiedlichen Terminen. Und So, das ist einfach anstrengend und ich glaube, das führt einfach dazu, dass viele vielleicht auch dann relativ schnell wieder so ein bisschen die Distanz dann aufbauen.
Okay. Aber wir sind ja nicht das einzige Gremium, was diese Problematik Nein. hat. Also ich meine, würde es die AGIP ohne Gregor noch geben? Fragezeichen. Wahrscheinlich nicht, weil der wie eine fleißige Biene dauernd durch die Gegend pendelt und macht und tut, genauso wie bei Fanräumen oder der AFM. Also ich meine, da kann man ja viele Beispiele geben, wo die Schnittmenge der Personen immer sehr ähnlich ist für verschiedene Aufgabenfelder. Und das ist dann, wir müssen halt ganz schnell oder möglichst schnell prüfen und uns prüfen, lassen wir zu wenig ran und schenken wir zu wenig Vertrauen und schrecken auch dann junges Nachwuchsleute ab. Oder haben wir tatsächlich diese Komfortzone, dass man sagt, die Leute konsumieren halt mehr, auch Verein, und möchten sich da halt nicht so breit gestreut engagieren?
Aber kommt es nicht auch sehr auf, sagen wir mal, die Prozesse und die Arbeitsnotwendigkeiten an? Also ich kann mir vorstellen, dass sowas wie Gremienarbeit halt auch sehr viele erstmal abschreckt, weil es eben auch proportional zu dem Output, den man irgendwann sieht, einfach unfassbar viel und anstrengend ist und eben auch während des, na, nennen wir es mal Produktivseins, wahrscheinlich für viele relativ wenig Freude macht, während, komplett anderes Beispiel, Fahnen nähen sehe ich halt, was ich mache und habe hinterher auch ein Ergebnis, das ich irgendwie angucken kann.
Ja, da gebe ich dir recht.
Ja.
Auf jeden Fall spielt das eine Rolle und ich glaube, wenn ich heute, weil ich nicht 15, 16, 17 wäre, dann würde ich natürlich auch mich lieber auf der Südkurve engagieren und da mitmachen und da Kontakte knüpfen vor dem Spiel, mich nicht konspirativ in irgendeinem Umlauf mit dem Geschäftsführer treffen, sondern lieber beim Fanmarsch dabei sein. Also da gibt es schon ganz viele Gründe dafür, klar. Also wenn ich manchmal meinen Spieltag sehe und mich auch Leute beim Spieltag sehen oder jedes eigentlich trifft ja nicht nur auf mich zu, sondern auf alle bei uns im Gremium, die 2-3 Stunden vorher zwar im Stadionumfeld unterwegs sind, aber vor Anpfiff im Zweifel noch kein Getränk hatten. Das ist ein Unterschied von Spieltagsgestaltung.
Das stimmt. Und dann kommen natürlich auch noch die diversen anderen Sachen dazu, die man auch noch macht, wie jetzt bei dir zum Beispiel das AWM-Radio. Das ist natürlich dann auch nochmal Zeit frisst. Und das ist natürlich das Problem, was wir im Endeffekt in der Fanszene seit, weiß ich nicht, wahrscheinlich 20, 25 Jahren besprechen, dass nach außen diese Fanszene immer immens groß wirkt. Tatsächlich der harte Kern an Leuten, die tatsächlich aktive Fanszene sind und abgesehen vom ins Stadion gehen noch ein bisschen mehr machen, sind es halt dieselben, weiß ich nicht, 150, 200 Leute, die sich in den diversen Gruppen, die es halt gibt, dann oftmals halt mehrfach wiedersehen, ja, genau wie ihr sagt.
Ja, aber oftmals, glaube ich, weiß man auch nicht so richtig, wo man jetzt praktisch hin soll, wie fange ich das an, traue ich mir das zu? Also wenn jetzt jemand unsere Sendung hört und sagt, ah, Mensch, ihr habt jetzt zwar nicht so viele positive Sachen gesagt, ihr müsst ihr gleich noch mal ein bisschen mehr ausschmücken. Ich möchte unbedingt
kann man jetzt so negativ
mitmachen.
Rüber?
Nein, aber ich möchte unbedingt da mitmachen, was kann dann diese Person da machen? Also, weil das ist manchmal so einfach das auch klingt, ist das manchmal so ein, gar nicht so eindeutig.
Naja, es ist, weiß nicht, Till, willst du dazu was sagen oder soll ich erstmal anfangen? Till ist nicht mehr da. Es ist so ein bisschen das, was ich am Anfang gesagt habe. Dadurch, dass es einfach viel Arbeit ist, einmal was die Fanclub-Betreuung angeht, Datenpflege, Gremienarbeit, Arbeitsgruppenarbeit und so weiter, ist es nicht so, dass wir jetzt, was weiß ich, 2 Monate vorher fragen, wer hat Bock bei uns mitzumachen. So, also da würden sich bestimmt viele Leute melden. Am Ende geht es natürlich auch darum, wie können wir möglichst effektiv und vor allen Dingen auch vertrauensvoll miteinander arbeiten. Also was ich einfach seit Jahren daran schätze, ist, ich weiß, dass es absolut vertraulich ist, wie wir arbeiten, wie wir miteinander sprechen, worüber wir sprechen. Und das hat oberste Priorität und da können wir nicht irgendwie die Tür so öffnen in dem Maße, sondern wir gucken einfach, okay, wo fallen uns Leute auf, sei es das Fanclub-Turnier, sei es irgendwie Antira und so weiter. Und dann sprechen wir im Spieltagsgeschäft, sage ich mal, sprechen wir Leute gezielt an und besprechen dann aber auch intern, okay, können wir uns gemeinsam diese Person vorstellen? Und sobald es da einen gibt oder eine, die sagt, weiß ich nicht, so gehen wir weiter auf die Suche, weil sonst machen wir uns selber, glaube ich, kaputt und machen es uns auch noch schwerer, als es sein muss.
Das heißt aber jetzt auch bei der Delegiertenversammlung, wenn da jetzt sich jemand hinstellt und sagt, hier, ich will gewählt werden und der hat sich euch vorher nicht vorgestellt, wäre das überhaupt möglich?
Ja, natürlich, klar, jeder kann sich wählen lassen. Wir treten als Team an und sind quasi ein Gen, aber es kann sich auch ein neues Team bilden, also alles möglich. Das schreiben wir auch in die Einladung mehrfach rein, wir sagen das ganz klar, es bleibt ein demokratisches Wahlverfahren, nur dass wir quasi als Schwarm gewählt werden, weil wir uns als Team zusammen auftreten werden.
Und in den letzten 20 Jahren ist es wie oft vorgekommen, dass da sich jemand zusätzlich hat aufstellen lassen?
Rhetorische als Frage. Als Team?
Nee, jetzt? Überhaupt auch als Einzelperson? Kommt das vor?
Einmal. War es so, dass eine Person die Idee hatte und wir das dann erklärt haben und ihr dann gesagt haben, du kannst absolut natürlich mit kandidieren, so, also oder gegen kandidieren. Und ich glaube, die hatte dann zurückgezogen oder so. Also das war einmal bei dieser Situation da. Okay. Aber ich glaube, dass durch diesen Austausch und das auch durch die Möglichkeit, die wir auch in unserem Konzept drinstehen haben, dass wir als Delegierte, als Vertreter der Delegierten, als Sprecherrat uns das Recht rausnehmen, auch andere Delegierte mit für Einzelthemen zum Beispiel ins Boot zu holen. So machen wir zum Beispiel das bei den Turnieren mittlerweile so, dass wir dann immer wieder auch neue Leute ansprechen, um mal zu testen, wie weit können wir gehen. Wird da vielleicht eine engere Zusammenarbeit draus? Und das funktioniert halt super. Ich glaube, wir haben ein großes Vertrauen der Delegierten. Wir fahren seit nunmehr 10 Jahren nie unter 120 Leute. Also ich meine, das ist eine unfassbare Zahl, wenn man bedenkt, wie viele früher sich für eine Delegiertenversammlung interessiert haben.
Also ich glaube, als ich gewählt wurde, haben wir das gemacht im alten Jolly. Und da passten vielleicht 30 Leute rein. Also von daher, das nur mal so als Zahl, wie sich das dann auch entwickelt hat, ja. Jetzt habt ihr gesprochen darüber, was so die tägliche Arbeit ist, Verwaltung von Daten, Gremienarbeit, das zieht sich natürlich alles über das ganze Jahr. So nach außen hin, die Highlights sind ja wahrscheinlich A, dann einmal die Delegiertenversammlung, wo halt so eingeladen wird, wo oftmals ja auch versucht wird, das Ganze irgendwie mit einem Spieltag zu kombinieren, sodass man dann auch als auswärtiger Fan das hoffentlich in irgendeiner Art und Weise zeitlich bewerkstelligen kann. Klappt mal besser, mal schlechter. Und natürlich das Fanclub-Turnier. Wie viel Zeitaufwand ist das denn für diejenigen, die beteiligt sind? Im Vorfeld, in Orga etc.?
Wir haben ja bei uns im Gremium die Aufgaben so ein bisschen verteilt. Also, dass man einfach weiß, irgendjemand hat für irgendwelche Themen auch die Hüte auf. So ist es natürlich auch für das Fanclub-Turnier, dass wir einfach intern bei uns sagen, okay, 1 bis 2 Leute haben da den Hut erstmal primär auf. Und dann eben in ganz enger Zusammenarbeit mit dem Fanladen, die organisatorisch auch immer super Arbeit dazu leisten. Also ohne die würde es auch immer eher mau aussehen. Und ansonsten am Tag selber sind natürlich so viele Leute wie möglich da, so weil es am Ende darum geht, die Getränkegeschichte zu organisieren, die Stände irgendwie einzuweisen, wo sich wer aufstellen kann von den einzelnen Gruppen über das Moderieren des Fanclub-Turniers, Abbautechnik. Wir sind jetzt ja auch digital. Also das war ja dieses Jahr das erste Mal, dass wir digital unterwegs waren und Golle nicht mehr wie ein fleißiges Bienchen irgendwie am PC alles händisch ausrechnen musste. Genau, wir haben dafür jetzt ein Programm und haben auch einen Bildschirm aufgebaut gehabt, wo dann zeitgleich die Werte übertragen worden sind und wir wurden nicht...
Nicht nur das, wir haben einen QR-Code, den man abfotografieren
Stimmt,
konnte.
Das haben wir auch noch.
Und hatten eine App, eine Turnier-App, das genau. heißt, du konntest von überall im Stadion und auch wenn man den QR-Code weitergeleitet hat, konnte praktisch zeitgleich in Echtzeit das Turnier digital verfolgen.
Ja. Also über meinturnierplan.de wahrscheinlich oder sowas ähnliches. Da musst du ja, da bist du ja im Fach.
Keine Ahnung.
Das musst du ja von den Jugendturnieren kennen.
Das war auf jeden Fall total super, weil tatsächlich ein Stressfaktor schon auch jedes Mal ist, wenn nach jedem Spiel mindestens ein Fanclub kommt und sagt, wo stehen wir, sind wir weiter. Und so haben alle gleich schön auf entweder den Bildschirm geguckt oder eben die App genutzt und das war deutlich entspannter. So.
Wie viele Anmeldungen habt ihr denn pro Turnier so im Schnitt? Ungefähr.
Gelost wird ja immer im Fanladen. Ich weiß nicht, wie viel sind das denn immer? Aber es wird also ja dann gelost.
Ich würde jetzt mal sagen, dass wir so zwischen auf meist ja um die 40 Plätze zwischen 50 und in guten Jahren 70 Anmeldungen haben.
Also ich meine, jeder zehnte Fanclub will noch spielen und ist körperlich dazu noch in der Lage.
Das zweite...
Ja. Okay. Also ich habe meine Karriere beendet, als wir mit den arroganten Arschlöchern einmal das Turnier gewonnen haben. Da habe ich gesagt, da kann jetzt nichts mehr kommen. Im Finale gegen die grasgrünen Grashüpfer.
Oha.
Und im Elfmeterschießen.
Und wir haben aufgehört, als wir im Achtelfinale die Grasgrünen rausgeschmissen haben, haben wir gesagt, also einer, der so oft im Finale war wie Grasgrün, und wenn wir den besiegt haben als Militaristen, dann werden wir einfach jetzt, da hören wir auf.
Ja. Da die Namen jetzt alle schon mal genannt wurden, können wir zu einer Hörerfrage überleiten, nämlich von Knurri, der gefragt hat, welcher Fanclub hat eurer Meinung nach den bescheuertsten Namen? Ihr könnt natürlich gerne auch den schönsten Namen prämieren, wenn ihr möchtet.
Wir nennen unsere eigenen Fanclubs. Nein.
Ja, das ist ja schwierig. Ich finde, an der Stelle kann man immer wieder darauf hinweisen, dass dieses Fußballumfeld nicht nur aus Menschen besteht, die wie wir jetzt in der Runde sitzen und uns große Gedanken machen und eine ziemlich gleiche Schnittmenge in vielen Themen haben, sondern ja, es gibt halt auch die Mainstream-Fußball-Fanclubs, die sich ganz klar übers Saufen, Schreien und sonst was identifizieren und mit sexistisch angehauchten Namen halt wenig Berührungsängste haben. Wir passen da immer so ein bisschen drauf auf. Ich erinnere da immer ganz gerne an einen Fanclub, der jahrelang zu den Fanclub-Turnieren mit einem Totenkopf, den sie sich irgendwo aus dem Netz kopiert haben, bis dann irgendwann mal der Erste gesagt hat, irgendwie sieht das Ding echt scheiße nach SA-Totenkopf aus. Und man dann gegoogelt hat und wirklich festgestellt, ja, den haben die leicht verändert, aber das ist er dann auch. Das haben die aber gar nicht absichtlich gemacht. Die haben halt einfach nur sich irgendeinen Totenkopf genommen. Und so gibt's halt Abkürzungen, weiß ich nicht. FFA zum Beispiel gibt's.
Aber habt ihr mal Namen abgelehnt?
Ja, durchaus.
Und das hatte dann politische oder sexistische Gründe, oder?
Genau. Wir haben also ganz klar da so ein bisschen intern eine Grenze. Und genau die Fanclubs, die sich anmelden, ohne dass sie auch im Vorfeld irgendwie schon argumentieren, das haben wir übrigens auch. Wir haben auch Fanclubs, die melden sich mit einem Namen an, wo jeder von uns fünf jetzt sagen würde, was soll die Scheiße denn? Erklären sich aber gleichzeitig. Und dann müssen wir abwägen, ob wir das Kokettieren akzeptieren oder nicht. Aber es gibt eben auch welche, die sagen, wir wollen jetzt mal, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, Puff 69 heißen. Und da sagen wir halt, wie kommt ihr eigentlich dazu mit Puff 69 bei St. Pauli? Das passt doch irgendwie nicht so.
Also ich kann ja vielleicht mal sagen, den Fanclub-Namen, den ich auf Jahre hinaus einfach fantastisch fand, das waren die braun-weißen Unterhosen. Einfach deswegen, weil Heiko ja damals immer gefragt wurde im Fanladen noch, was würdest du dir denn an bescheuerten Fanclub-Namen noch vorstellen können oder gibt es da nicht dumme Namen? Und er dann irgendwann mal gesagt hat, naja, ich warte darauf, dass sich mal jemand die braun-weißen Unterhosen nennt. Und der gefallen wurde ihm dann ja relativ schnell getan. Und wenn ich das noch einstreuen darf... Absolut, absolut. Die feuchten Biber hatte natürlich mit DFB einfach die beste Abkürzung. Das muss man auch mal an der Stelle einfach festhalten.
Ja, und außerdem den schönsten Battle seit Jahren mit einem anderen Fußballverein.
Das stimmt. Schöne Grüße an die Lost Boys von Fortuna Düsseldorf.
Genau.
Ich finde Fischpüsse gut. auch ein sehr, sehr schöner und netter Fanclub mit tollen Leuten. Aber auch ein geiler Name, oder nicht?
Absolut. Habt ihr eigentlich
so verpeilte Leute irgendwo hinschicken, um zu arbeiten? Sind die echt gut?
Nein, das Klammer auf Klammer zu.
Habt ihr Leute im Gremium, die nicht Mitglied in einem Fanclub sind eigentlich?
Nein.
Nee, das geht gar nicht, weil du an der Delegiertenversammlung ja nur teilnehmen darfst, wenn du ein offizieller Fanclub bist. Und da die Gewählten aus dem Kreise der Delegierten vorgeschlagen werden, beziehungsweise sich vorstellen oder zur Wahl stellen, ist natürlich das Gremium Fanclub-Sprecherer nur Fanclub-Mitgliedern gestattet.
Okay, das macht Sinn. Aber ihr musstet bisher noch keinen irgendwie nötigen, in einen Fanclub einzutreten, weil ihr ihn unbedingt dabei haben wolltet.
Nein.
Doch, mussten wir. Echt? Tatsächlich.
Dich.
Und zwar Adi aus der Schweiz.
Stimmt.
Auch sehr aktiv bei den Young Boys. Einer meiner Lieblingsmenschen, schöne Grüße, mein Süßer, den mussten wir irgendwie, als wir ihn gewonnen haben, kam so, aber ich bin ja gar kein Mitglied, und den haben dann die Südzecken aufgesaugt, genau, annektiert, was ja auch Sinn macht, weil er ja etwas südlicher von Schwaben ist.
Okay. Ich habe noch eine Hörerfrage, nämlich von Frank, schönen Gruß an Till. Wann kommt endlich die seit 15 Jahren versprochene Cocktailbar in den Block 1?
Ja, lieber Frank, auch so einer der ganz tollen Menschen. Ich weiß nicht, ich bin so stolz darauf. Ach, stolz ist ein komisches Wort, aber ich bin so glücklich, dass ich so viele Leute aus den Fanclubs wirklich persönlich kenne. Und Frank, auch einer meiner Lieblingsmenschen, dem verspreche ich das seit Jahren. Das ist ein Running Gag. Wir schreiben den uns auch pünktlich zur Delegiertenversammlung, sobald der Termin steht. Und ich glaube, dass ich irgendwann, wenn dann alles kurz vor Ende ist, dann werde ich mit ihm diese Bar betreiben. Da wird es oben über dem Block 1 einen kleinen Stand geben, eine unsichtbare Tür, durch die man gehen kann. Und hinter dieser Tür werden Frank und ich eine Cocktailbar betreiben.
Fantastisch. Wir freuen uns alle sehr jetzt schon drauf. Frank wahrscheinlich auch.
Am Ende.
Aber wenn wir jetzt so ein bisschen den Blick... vielleicht nochmal auf den Gesamtverein richten oder auf das gesamte Drumherum im Stadion. Gibt es bestimmt auch Dinge, die euch stören? Gibt es da so zwei, drei Sachen, die ihr nennen könnt, die euch nerven? Vielleicht A, in Bezug auf die Fanclub-Arbeit an sich, B, aber vielleicht auch so ein bisschen weitergefasst auf den Verein. Ich guck mal, wer sich dazu äußern möchte.
Ja, erstmal Sandra.
Sandra guckte gerade ähnlich in deine Richtung.
Die Frage, kannst du sie nochmal?
Also gibt's Sachen, die euch aktuell nerven, und dann natürlich zum einen in eurer Fanclub-Arbeit in irgendeiner Art und Weise, aber auch vielleicht ein bisschen größer den Blick auf den Verein. Also sprich, andersrum gefragt, wenn wir jetzt in 5 Jahren wieder hier sitzen, was hat sich bis dahin zum Positiven verändert?
Dann gibt's den Schwarzmarkt nicht mehr.
Okay, ja.
Das wäre schön. Ja, schwierig jetzt gerade. Was stört gerade extrem? Also in unserem Gremium bin ich ja, glaube ich, die treibende Kraft, die immer sehr kritisch auf diese LED-Banden guckt. Die sind mir tatsächlich so ein bisschen ein Dorn im Auge.
Echt?
Ja, also es geht. Super. Ja, nee, also nicht. Also okay, jetzt versteht man es falsch. Nein, also mich macht es tatsächlich völlig wahnsinnig, wenn da irgendwelche Hunde, Flugzeuge irgendwo reinfliegen, keine Ahnung. Ich weiß, dass es bei uns nicht passiert, aber ich bin da schon jemand, der auch aktiv immer mal guckt, wird wirklich nur umgeblättert, kommt nicht doch irgendwie mal was reingeflogen. So, da bin ich dann schon auch irgendwie sensibel, sage ich mal, was das angeht. Das hat mich im letzten Jahr schon auch immer mal wieder stark gestört, habe das immer wieder auch reingetragen. Wir haben es dann immer wieder bearbeitet und weiter an den Fall eingeleitet. Also das war so ein Punkt für mich persönlich.
Aber wenn du sagst, du bist da sensibilisiert, ist dir denn da auch mal aufgefallen, dass das irgendwie missbraucht wurde? Oder?
Also es ist ja immer die Frage, was verstehen wir jetzt da groß unter Missbrauch? So, ich bin da einfach sensibel, was das angeht. Also wenn es heißt, es soll einfach nur eine elektrische Ersetzung zu diesen Banden geben, weil die irgendwie teuer in Italien ständig zu drucken, ist irgendwie auch nicht so toll. Und die Funktion bleibt gleich, dann heißt es für mich, okay, es wird umgeblättert, Punkt, fertig, aus. Wenn dann aber teilweise geblendet wird, dann gibt es wieder viele, die sagen, naja, wieso stört dich das Blenden? Sag ich halt so, naja, weil das Umblättern nun mal abgesprochen war. So, ne, irgendwie.
Davon abgesehen gibt es Menschen, die im Stadion sind, die das Blättern und die verschiedenen Lichtverhältnisse tatsächlich beeinträchtigt.
Ja.
Also schönen Gruß an der Stelle an Stefan, aka Kiezkicker, der hört uns gerade auch und der hat tatsächlich mit der Einstellung der Helligkeit, glaube ich, einfach Schwierigkeiten. Und das ist aber, wenn ich das richtig verfolgt habe, von ihm angemerkt worden und wurde dann auch behoben. Ist das
genau
so richtig?
Ja, ja, okay. Ja, ja, das war dieser Kontrast. Ich glaube, Under Armour mit dem Rot.
Ich glaube, mit dem Rotton
genau.
War es. Ja.
Ja, ja, genau. Und der Astra-Ton ist ja dunkler als der von Under Armour irgendwie so.
Okay.
Genau, also das war so ein Punkt. Ja, ansonsten das, was wir schon gesagt hatten, dass im Prinzip dieses Altersproblem, sage ich mal, an Nachwuchs im Ehrenamt so. Ja.
Ist ja schon mal was, Till, bei dir?
Ja,
in 5 Jahren hast du ja die Cocktailbar eröffnet.
Ja.
Bist du dann schon am Ende?
Ist vor allen Dingen, dass ich glaube, dass wir die Veränderungen, die wir innerhalb der Fanszene noch als Veränderungen in der Gesellschaft wahrnehmen, dass wir ein bisschen auseinanderdriften zwischen der Vorstellung, die vielleicht die über 40-Jährigen haben, und die Vorstellung der Jüngeren, also so ein bisschen Generationskonflikt, da habe ich im Moment so ein bisschen Sorge. Also die sogenannte Stilfrage, das war ja so ein Schlagwort, auch gerade nach dem letzten Derby, was so aufpoppte, wo ich aber gar keine abschließende Meinung irgendwie zu habe, weil ich eben gerade aufgrund bestimmter Altersunterschiede gar nicht weiß, ob ich das noch werten kann.
Also mit Stilfrage meinst du jetzt solche Sachen wie, keine Ahnung, Banner vom Gegner präsentieren?
Zum Beispiel,
oder?
Okay. Genau. Das gleiche gilt dann für sportliche Bereiche, / E-Sports. Eine Sache, die ich null verstehe. Aber das liegt daran, dass ich schon beim C64 das scheiße fand, dass die Leute um 10 Uhr morgens bei strahlendem Sonnenschein nicht zum Kicken rauskamen, sondern Summer Games gespielt haben. Das heißt, so schön und so toll die Digitalisierung in Teilen für uns alle ist, so werde ich da, glaube ich, wenig Zugang zu haben. Habe aber von jungen Menschen erklärt bekommen, dass das durchaus ein berechtigter großer Markt werden wird oder ist, den sich kein Bundesligist am Ende des Tages verschließen kann. Das sind so Themen, die mich halt unheimlich beschäftigen. Wie up-to-date ist man dann eben noch? Ne?
Wer von uns hier hat am Tisch eine Xbox oder PlayStation? Eine Hand, zwei Hand, drei Hände. Sandra nicht, Till auch nicht. Okay. Also im Fernsehen Sprecherrat ist die Welt noch in Ordnung.
Die haben sowas, ne? Also das ist ja schon so, ne? Und das andere, was mir ganz wichtig ist, in den letzten Wochen haben sich an manchen Stellen Leute verabschiedet, wie zum Beispiel Christoph Pieper. Und wenn man so ein bisschen müde zwischendurch ist, und das sind wir alle ja, glaube ich, mal, dann sind solche Veränderungen, so toll Anna auch ist, aber das sind schon so ganz organische Gefüge dann teilweise zwischen Geschäftsstelle und Fanszene. Und wenn da Leute wegfallen, das finde ich anstrengend, wenn man sich da was neu erarbeiten muss. So. Also das ist für uns als Gremium und auch für alle anderen Gremien mit Sicherheit immer schwierig. Andreas geht jetzt. Ja, das wird man dann gespannt sein, wie das auf der etwas flacheren Hierarchie und der Neuausrichtung innerhalb der Geschäftsstelle, wie gut das dann funktioniert, diese Zusammenarbeit.
Genau, also
Neuerungen, ne?
Christoph Pieper, Pressesprecher, ist halt zum SV Werder gewechselt. Ich denke, das kann man auch nur als für ihn persönlich super Schritt empfinden. Auch wenn man ihm viel Spaß wünscht mit Wiesenhof, Volkswagen etc. Und Andreas heißt in dem Fall Andreas Rettig, auch da natürlich Wechsel demnächst. Aber den werden wir in der nächsten Sendung nochmal haben. Also da kannst du vorher auch gerne nochmal Fragen einsenden, wie er sich das alles so vorstellt, wie das hier weitergeht. Aber ja, klar, also Wechsel gerade personell ist natürlich immer stetig vorhanden. Ich spüre temperaturbedingte Erschöpfungserscheinungen in diesem Raum. Till sitzt, glaube ich, mit Klimaanlage ein bisschen besser als wir. Habt ihr noch Themen, die wir zwingend beackern wollen? Ansonsten würde ich uns, so schade dass da noch ist, aber heute zu einem etwas früheren Ende bringen. Was nicht bedeutet, dass wir jetzt gleich in die Cocktailbar gehen.
Ich habe gerade über eine Trinkpause nachgedacht, aber...
Till, bitte.
Ja, ich würde gerne morgen auf eine ganz tolle und wichtige Veranstaltung noch hinweisen.
Ja, das Problem ist, dass die Sendung wahrscheinlich...
Thema ist, du bist ja da morgen auch zu Gast, beziehungsweise mit als Vertreter und Sprachrohr der Fans zugegen. Marketing beim FC St. Pauli, ein ganz spannendes, tolles, großes, breites Thema. Sicherlich ein Thema, wo wir als Sprecherrat viel schon zu gesagt haben und auch Erfolge feiern konnten. Und ich wünsche euch da ganz viel Erfolg und fragt kritisch und reibt euch.
Der Hinweis ist super. Ich hätte den auch viel prominenter schon platziert. Ich befürchte nur, die Sendung ist noch gar nicht online, bis das Ding losgeht morgen Abend. Deswegen habe ich das darauf verzichtet. Aber dem Hinweis schließe ich mich nur an. Das stimmt schon.
Ja, deswegen, ich dachte nämlich eben auch, als du gesagt hattest, welche Themen treiben einen momentan um, hatte ich auch sofort Thema Marketing mit unserer Nicht-Marketing-Kampagne in Anführungsstrichen im Kopf und Vermarktung und habe dann aber an morgen gedacht und hatte es dann gar nicht irgendwie nochmal platziert. Aber das sind tatsächlich so zwei Bereiche, wo ich sage, da können wir alle, glaube ich, gut in nächster Zeit hingucken und kritisch nachfragen und wo der Einfluss möglich ist, ihn auch geltend machen.
Das stimmt wohl. Ich denke, es wird wahrscheinlich keine Aufzeichnung der Veranstaltung morgen geben, aber sicherlich irgendeine Art und Weise von schriftlicher Nachbereitung. Mhm. Schauen wir mal. Okay, dann bedanke ich mich bei euch beiden insbesondere, aber natürlich auch bei Davy und Sebastian für die Zeit bei dieser angenehmen Temperatur hier. Bedanke mich nochmal für die fantastischen Cake Pops und die Getränke. Das war wirklich sehr, sehr lecker. Und dann werden wir uns hören am Dienstagabend nach erfolgreichem Derby-Sieg und sind dann hoffentlich 6 Punkte reicher. In diesem Sinne, vielen Dank, Till. Grüße nach Köln.
Sehr gerne, ich freue mich.
Und dann bis demnächst. Tschö.
Tschüss.